Ich habe zum Beispiel unter dem Bett Zirben.
In Österreich gibt es immer Zirben.
Zirbst unter deinem Bett,
so
oder was?
Kleinen. Nein, ich habe so Zirbenhobelspäne habe ich da unten drunter.
Das ist was ganz Seltenes.
Wo gehobelt wird?
Oh Gott. Ich habe dir schon zugehört mit deinem Zirbenschnaps, aber der bringt nichts. Aber das Zirben, der Zirbengeruch, der soll sehr gesund sein.
Also. Je nachdem, wie man es sieht.
Ja, hallo und einen schönen guten Tag oder einen schönen guten Abend. Immer nachdem, wann ihr aufgestanden seid und wann ihr diesen Podcast hört. Hier sind die Sportfuzzis, hier ist die Eishockey-Show, Klappe die Zehnte, Folge 10. Ja, schon ein kleines Jubiläum für uns. Rick Goldmann ist da, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Guten Tag.
Guten Morgen. Schön, Männer, dass wir die Zeit gefunden haben zu dritt. Und natürlich vorneweg, wie immer, liebe Eishockey-Fans, wer Lust und Laune hat, gerne die Info weiterteilen, dass wir mit der Eishockey-Show hier im Podcast unterwegs sind. Natürlich das Ganze immer aktuell gehalten auf den gängigen Plattformen. Spotify, Apple Podcast App, Deezer.
Ganz was Neues dazukommen, habe ich gelesen. Irgendwas bei RTL Now oder so.
Auch da kann man reinhören, genau. Ja. Auch da sind wir jetzt vertreten.
Da und hören wir auch ein bisschen hin.
Vom Niveau.
Vom Entertainment-Faktor meinst du?
Weiß ich nicht.
Ja. Also da gerne teilen oder einfach über Insta zum Beispiel, über Instagram oder Twitter uns bei dem Account Sportfuzzis folgen, dann seid ihr immer up to date, was die neueste Folge der Eishockey-Show betrifft.
Hast du schön aufgezählt.
Hast du schön gemacht.
Dankeschön. Komm,
kriegt einen Applaus.
Nee, der geht jetzt nicht.
Kriegt er noch nicht.
So, und wir haben eine Menge zu besprechen, Männer, weil es ist so viel los in der Eishockey-Welt. Und das ist das Schöne. Wir werden natürlich auch gleich ausführlich über die DL-Playoffs sprechen. Aber zunächst würde ich sagen, müssen wir mal offiziell auch von der Eishockey-Show Farewell sagen zu einem Mann, der gesagt hat, es ist genug, ja? Ich habe genug, vielleicht hat er ja noch nicht genug, das werden wir jetzt klären, denn wir wollen einen ganz besonderen Spieler reinholen in unsere Eishockey-Show, Folge die 10. und begrüßen am Telefon Thomas Greilinger.
Servus zusammen.
Greile, servus.
Du kriegst schon mal den ersten Applaus, Greile, jawohl.
Von dir, oder?
Von uns allen.
Von uns allen hier.
Von unserer Podcast-Maschine. Schön, dass du die Zeit hast. Du, wir wollen ein bisschen mit dir quatschen, weil wir haben das ja sozusagen schon auf dem Eis gemacht nach deinem letzten Spiel in der Viertelfinalserie gegen die Kölner Haie. Da hast du natürlich wie immer das so ein bisschen kurz gehalten und bist ja auch nicht der Typ, der groß darüber sprechen möchte, was so seine Person betrifft. Jetzt kommst du nicht drum herum. Jetzt quetschen wir dich aus, Greile.
Alles klar, ich bin bereit.
Bist bereit, sehr gut. Ja, wir wollen vielleicht vorneweg mal wissen, bevor wir über so auch die Zukunft sprechen mit dir. Wann hast du dich eigentlich final wirklich dazu entschieden, zu sagen, das war's, egal wie das läuft in diesen Playoffs, in diesem Jahr, ich mach Schluss?
Ja, ich denke, dass das jetzt das Jahr so, also so Schluss ist. Der Entschluss war relativ, sagen wir mal, da was eigentlich bekannt gegeben worden ist. Das war vielleicht ein paar Wochen vorher, dass ich jetzt einen Vertrag habe in Ingolstadt für nächstes Jahr. Und dann wäre definitiv Schluss also gewesen. Aber durch das, wie ich schon oft erwähnt habe, dass die Kinder ja in die Schule kommen, habe ich mir gedacht, okay, das eine Jahr, das reißt dann immer wirklich raus. Und dann machst du lieber gleich nach dem Jahr Schluss, wenn Ingolstadt dazu stimmt. Und der Entschluss ist an sich, ich denke, das müsste sogar Anfang November gewesen sein, also um den Dreh. Da ist das eigentlich alles über die Bühne gegangen.
War das dann wirklich rein persönlicher Entschluss? Du sagst ja, die Kinder haben da einen großen Anteil dran gehabt, die Entscheidung zu sagen, komm, wir gehen irgendwo hin, wo wir dann auch bleiben. Oder war es auch irgendwie sportlich, wo man dann sagt, jetzt hör mir zu, jetzt habe ich lang genug gespielt, jetzt wird es vielleicht auch nicht mehr besser oder ich bin auch durch oder fertig?
Ja, ich denke, dass es nicht mehr besser wird, das ist mir schon auch klar. Aber ich denke, ein Jahr hätte ich schon noch irgendwie schon über die Bühne gebracht, denke ich mal.
Das war jetzt auch nicht despektierlich gemeint, also nicht falsch verstehen.
Nein, um Gottes Willen, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich denke schon, dass ich eventuell sportlich noch ein Jahr geschafft hätte, auch körperlich denke ich noch. Aber ich denke, dass, wie ich gesagt habe, für mich war echt klar, dass ich dann nach dem Jahr nach Deckendorf zurückgehe. Die haben mir da ein gutes Angebot, auch mit Perspektive für später gemacht. Und ja, aber wir haben dann praktisch daheim den Entschluss gefasst, dass es eigentlich Schwachsinn wäre, die Kinder nach einem Jahr wieder aus der Schule rausreißen. Und dann machen wir es lieber gleich, wenn die Zustimmung in Ingolstadt.
Thema Deckendorf, Greili, was heißt das konkret? In welcher Position oder in welchen Positionen darf man dich in Deckendorf erwarten dann nächstes Jahr?
Ja, erst einmal als Spieler. In welcher Liga, das schauen wir mal, das ist noch nicht so ganz sicher.
Ja, da steht es 2-2 in der Playdown-Runde zwischen Freiburg und Deckendorf.
Genau, aber wie gesagt, also erst einmal als Spieler und ich mache natürlich nebenbei Nachwuchstrainer, wie ich es jetzt hier nicht mehr so gemacht habe. Und dann ist eigentlich der Plan, den Nachwuchs so ein bisschen zu übernehmen. Das ist eigentlich so, das ist alles vertraglich eigentlich schon mehr oder weniger fest gelöst. Aber im Endeffekt kann ich jetzt so lange spielen, wie ich denke, ich komme in der Liga, wo ich da immer spiele, noch mit und es macht noch Sinn. Und dann mache ich nach und nach mehr, also eigentlich komplett übernehmen soll. So ist der Plan.
Also das ist Heißt, du machst das auch unabhängig von der Liga, je nachdem, wie das da läuft. Du würdest auf jeden Fall dann in Deggendorf spielen, losgelöst, welche Liga es sein wird.
Also ich spiele 100%ig in Deggendorf nächstes Jahr. Ich hoffe nur DL2, aber leider haben wir den Serienausgleich gestern kassiert. Also wie gesagt, es ist so 50-50 jetzt. Aber wie gesagt, ich hoffe, die schaffen das noch. Aber wenn nicht, dann in der Oberliga.
Nehmen wir uns mal ein bisschen auf die Reise mit, nachdem du ja bekannt gegeben hast, dass du nicht mehr spielst. Ist dir ja schon auch von der Liga und auch von anderen Clubs und von den Fans sehr viel Liebe entgegengebracht worden, muss man jetzt mal sagen. Also du hast wirklich eine kleine Abschiedstour gehabt. Du bist ja auch in fremden Stadien gefeiert worden. Hast du es so erwartet?
Ja, das ist so extrem war eigentlich nicht. Aber ich sage mal, wo das bekannt gegeben worden ist, da waren vielleicht einmal eine Woche ein bisschen Hektik, sage ich mal, mit sämtlichen Interviews. Dann ist eigentlich ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und wie gesagt, im fremden Stadion verabschiedet, das war ich nur in Düsseldorf, wenn ich ehrlich bin, da habe ich mich sehr gefreut drüber. Also das, ja, weil ich überhaupt keinen Bezug hatte zu Düsseldorf, aber das war schon habe ich mich sehr gewundert, dass die das machen, aber ich bin sehr gefreut drüber. Aber ich denke, so richtig extrem ist dann eigentlich erst geworden, desto mehr, dass dieser Sohn den Ende zugeht. Ich meine, die letzten Spiele in Ingolstadt, da haben die Fans schon riesen Sachen gemacht für mich. Und natürlich, wo dann das letzte Spiel war, dann war es natürlich extrem. Ich meine, da waren Nachrichten kommen, das war brutal und da die Abschlussfeier. Also so viele Leute habe ich nie in Ingolstadt Abschlussfeier gesehen und das war dann schon, also ab dann war es richtig extrem, ja.
Also das heißt, dein Handy war immer voll WhatsApp und Nachrichten?
Genau, so, das war echt krass. Also ich habe gar nicht alles beantwortet, Facebook-Nachrichten und Zeig und Klump, ich habe das alles gar nicht beantwortet. Darum haben wir dann irgendwann einmal einen allgemeinen Text geschrieben, bei jedem Einzelnen zu beantworten. Da wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht fertig.
Greili, ich hätte ein paar Zahlen nochmal für dich. 834 Spiele, 643 Punkte, 285 Tore in der DEL. Das sind die drittmeisten, die je geschossen wurde von einem Spieler. Bedeuten dir diese Zahlen was? Und man muss vielleicht auch ein bisschen zurückkommen nochmal. Das war ja jetzt nicht voraussehbar vor 10 oder 11 Jahren, dass deine DEL-Karriere nochmal mit so großen Zahlen enden würde?
Nee, ich denke, also mit Sicherheit, also das bedeutet mir also mit Sicherheit schon was, aber wie du ja richtig sagst, im Endeffekt habe ich ja 2 Karrieren gehabt, mehr oder weniger. Also ich meine, die Karriere ist natürlich von Anfang an steil nach oben gegangen. Ich wurde damals vom Hans Zach vor der Oberliga zur BWM eingeladen, da war der Goldi auch dabei, richtig? Wenn ich richtig bin.
Ja.
Und dann ist es eigentlich steil nach oben gegangen, bis halt dann der Rückschlag da in Mannheim gekommen ist. Und die Geschichte, die kennt ja jetzt schon jeder mittlerweile. Aber dass es natürlich dann anschließend nochmal so extrem, also bergauf geht, das habe ich natürlich schon erhofft irgendwie. Aber dass es natürlich so extrem nochmal wird, das habe ich selber auch nicht geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das war im Endeffekt, habe ich ja 2 Karrieren gehabt. Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Das stimmt. Und jetzt hast du ja dann nochmal eine.
Ja, stimmt. Jetzt habe ich ja noch eine dritte.
Nochmal
eine. Natürlich. Super, aber nee, also wie gesagt, ich bin jetzt schon zufrieden. Ich meine, logisch, die 3 Jahre, wo da 4 Jahre passt, das war natürlich nicht so schön, das ist auch klar. Aber wie gesagt, das ist ja eh schon lange nur durchgehauen worden, das brauche ich jetzt nicht noch mehr erzählen, alles, oder?
Nein, das brauchst du nicht. Nein, es geht vielleicht auch so ein bisschen darum, wenn man so zurückblickt, hast du das schon so reflektieren können jetzt, nachdem du aufgehört hast? Oder kommt das noch alles, dass du selbst verarbeitest, was alles passiert ist in deinen 2, dann respektive noch eine Karriere on top? Oder brauchst du dafür noch ein bisschen?
Nein, ich denke, das Große hat man schon ein bisschen verarbeitet. Aber wie gesagt, was für mich jetzt extrem war, weil ich wurde immer wieder dann darauf angesprochen, dass ich ja sämtliche Rekorde in Ingolstadt hält. Und wie wichtig das ist. Und ich war ja schon mal gesagt, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Aber ich habe jetzt im Nachhinein, muss ich echt sagen, das Wichtigste war, wie die Fans darauf reagiert haben, wo ich aufgehört habe, was die mir alles geschenkt haben und Nachrichten. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir fast wichtiger wie die ganzen Rekorde in Ingolstadt, wo ich halt, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass das so extrem wird.
Aber da kommt halt auch dann das eine eben folgt auf das andere, Greili. Und dann kamen ja auch noch 2 Meistertitel dazu. Der 2000, der wahrscheinlich überraschend für dich war, als du mit den Barons plötzlich in den Playoffs auch aus dem Nichts da in den Playoffs erschienen bist. Und euer Titel 2014 mit Ingolstadt, wahrscheinlich auch der überraschendste, der bislang in der DEL geholt wurde.
Also ich sage jetzt mal, sagen wir mal mit dem von München an, das war natürlich ja schon sehr überraschend für mich. Ich meine, ich habe kein einziges Spiel in München gespielt. Dann haben die mich in die Playoffs angerufen, du, wir brauchen die jetzt, weil wir haben da ein paar gesperrt oder was. Und habe eigentlich dann auch nur mehr oder weniger die Finalserie gespielt. Ich meine, freilich bist du als Meister geworden, aber so richtig Anteil habe ich dann natürlich nicht gehabt dabei. Das muss man schon auch ganz ehrlich sagen. Aber das in Ingolstadt, das war natürlich phänomenal. Ich meine, jeder hat das mitverfolgt, also ihr 3 mit Sicherheit auch. Das war ja eine Saison, das war eigentlich eine grausame Vorrunde und mit Mühe und Not die Pre-Playoffs geschafft, dass dann so ein Lauf zustande kommt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemals schon mal die DL-Geschichte gegeben hat oder ob es jemals wieder geben wird, aber das war brutal. Und wie dann die ganze Stadt mitgegangen ist, das war schon, also mit das sportlich größte Erfolg, würde ich jetzt behaupten, für mich.
Jetzt gibt es ja nochmal einen Einschnitt in dein Leben. Du hast ja schon gesagt, mit den 2 Karrieren. Gibt es was du dir für den nächsten Abschnitt jetzt selbst wünschen würdest, wie es laufen sollte?
Ja, du, an erster Stelle bin ich natürlich jetzt mein Heimatverein. Ich meine, denen bin ich natürlich sehr dankbar, sonst wäre ich nie so weit gekommen, wie ich jemals war. Natürlich noch einige Jahre hoffe ich noch helfen, dass sie sportliche Ziele erreichen und dann natürlich das, also den jungen Kindern beibringen, was mir beigebracht worden ist oder was ich kann. Und ich hoffe, dass das was für mich ist und dass ich da den einen oder anderen weiterhelfen kann.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute für das, was kommt. Egal in welcher Liga und dass du viel Spaß hast noch am Eishockeysport. Bleib dem erhalten. Ich glaube, ich habe das auf dem Eis im Interview schon gesagt, würde das gerne nochmal wiederholen. Ich glaube, da sagen alle Eishockey-Fans unisono, danke, was du der Liga gegeben hast. Denn in einer anderen Liga machst du ja noch weiter. Von daher können wir ja nicht sagen, du hörst auf, du spielst ja noch weiter. Aber es ist schön, wenn du vielleicht auch das, was du erlebt hast, dem Nachwuchs weitergibst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Fakt, der ja, für die Jungs, die da zuhören, wichtig ist.
Und man muss auch eins sagen, der Greili war auch immer ein eigener Charakter, ein eigener Mensch. Und das ist auch was Schönes eigentlich, so einen Menschen so lange zu begleiten. Du hast das gesagt, wir haben uns bei der BWM kennengelernt, wir haben uns dann später gesehen, wie ich Experte war, wir haben uns immer wieder getroffen, auch über Freunde hinweg. Und finde auch schön, wie du dich entwickelt hast. Also insofern, ich komme mal irgendwann nach Deckendorf.
Ja, hoffentlich.
Greili, mach's gut. Danke dir.
Greili, vielen Dank.
Danke, genießt servus, alles Sommer. Gute. Jo.
Ciao,
ciao, ciao. Ja, da darf man definitiv nochmal
ausgiebig.
Einen donnernden Applaus raushauen. Ja, ist schon eine beeindruckende Karriere, ne? Mit allen Ups und Downs und ja, da so.
Ist tatsächlich am Ende eine Ikone, die geht aus der Liga.
Ja, und die hat er sich selbst erarbeitet. Das ist das immer, was ja dann noch dazukommt. Also er hat es ja angesprochen auch. Sehr viel Talent, aber dann nochmal einen Weg gefunden, wieder zurückzukommen, an sich zu arbeiten, sich neu zu erfinden, neue Wege zu finden. Das ist ja eigentlich letztendlich auch immer das, was zum Teil im Kleinen in der Saison passiert. Es läuft ja nicht immer gut in der Saison. Ja, was in Teams passiert, in Teams selbst drin, was beim Spieler aber selbst passiert und im Laufe der Karriere passiert. Und auch da muss man sich letztendlich immer verändern, weiterentwickeln, um dran zu bleiben. Das Spiel hat sich geändert, wirklich brutal geändert, wie Greili reinkommen ist, wenn man vergleicht von 2000 letztendlich zu 2019. Ja, genau. Das ist ein komplett anderes Spiel, mit neuen Regeln, wo früher Härte da war, ist jetzt komplett schlitzerläuferisch und technisch geprägt und so weiter. Das ist natürlich auch entgegenkommen von seiner Art und Weise, wie er spielt, aber auch trotzdem da immer die Wege zu finden, Hut ab vor dieser Karriere.
Ja. Er darf leider nicht weitermachen. Es ging zu Ende dann mit dem Viertelfinale in Köln. Wollen wir direkt reinspringen in die DL Playoffs, Männer?
Gerne. Schauen wir mal, was los ist.
Ja, eine Menge ist los, weil die Halbfinals sind zum Teil zumindest noch im vollen Gange. Ich würde mal mit der Serie beginnen wollen, die schon beendet ist. Der Sweet Sweep, so möchte ich mal nennen, für die Adler Mannheim.
Bitte. Wie du magst.
Ja, ja, 4-0 gegen die Kölner Haie. Wie habt ihr das empfunden, dass es dann doch ein Sweep war? Köln hat vielleicht in der
Wir haben Eröffnung das Spiel auch noch angeschaut, bis zum Ende, im Gegensatz zu dir, Sesh.
Ach so, ja, ja. Du, ich war beschäftigt dann. Ich habe gedacht, nach 4-0, da kommt halt nicht mehr so viel. Konnte ich ja nicht wissen.
Das warst da sehr aktiv unter dem Hashtag Geisterzeit gestern.
Ja, was war los? Dann sorry, kannst du es nochmal wiederholen, die Frage? Weil,
du hast dich ja deiner Frau gewidmet.
Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Kannst du mir sagen, was da los ist?
Oh Gott. Also wie du richtigerweise sagst, ist es 4-0 ausgegangen.
Ja, ja. Kommt zum Sportlichen.
4-0 gestanden im letzten Spiel, dann haben die Kölner nochmal zwei Tore geschossen, aber letztendlich war es ein Sweep.
Genau, war das aber das Problem, Goldi, dass eine Mannschaft keine Wege gefunden hat, gegen die Adler Mannheim Tore zu schießen? Ich meine, sie waren in Spiel 1, finde ich, sehr nah dran. Das war nur 0-1 in Mannheim, das Eröffnungsspiel. Aber jetzt haben sie, glaube ich, wie viel? Drei Tore geschossen in diesen vier Spielen. Das ist natürlich bitter.
Das ist zu wenig.
Ja.
Also da kann man Mannheim muss man hochleben lassen auf der einen Seite. Das Paket, was sie da abliefern, die Tore, die sie schießen, das ist alles das, was du brauchst auf der einen Seite. Ja. Also du brauchst einen sehr guten Torhüter. Das war Endras in den Momenten, wo Köln mindestens ebenbürtig war, wenn nicht sogar besser. Es hat Phasen gegeben, wo Köln besser war, aber sie haben kein Tor erzielt. Unter anderem wegen Endras. Du brauchst dann aber auch, aus Mannheimer Sicht, Spieler, die sich im Vordergrund spielen. Die haben sie. Die haben sie nicht nur mit Eisenschmidt und mit die Schadens jetzt vorne im Sturm, sondern du hast auch noch mit Kettig einen, der brutal anschiebt, in Überzahl brutal verteilt. Und dann kommt der dritte Aspekt dazu, das ist das Powerplay. Und das alles gemeinsam ist schon ein verdammt gutes Paket, dass Mannheim dann auch die Tore schießt, wenn sie es brauchen, auch wenn sie Phasen haben, wo sie gar nicht so gut sind. Aber jetzt komme ich zurück zu deiner Frage. Letztendlich mit dem Sweep 4-0, da hat Köln schon bitter eigentlich 4-0 bekommen, wo eigentlich mehr drin gewesen wäre für sie, auch von der Spielweise mehr. Aber das kannst du auf einen Satz runterbrechen. Was gefehlt hat, waren einfach die Tore. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt kein Tor erzielt. Sie haben es nie geschafft, in Führung zu gehen.
Kein einziges Mal in der Serie.
Genau. Ja.
Und so einen mentalen Faktor dann.
Ja, irgendwann. Wenn du Mannheim, du musst bei Mannheim, wenn du die schlagen möchtest, musst du in den Kopf reinkommen. Die müssen es erstmal nachdenken. Du bringst das was, wenn wir weiterhin so hart arbeiten, so viel laufen, das alles machen. Jetzt sind wir ja 2-0 hinten auskontert worden, weiß der Teufel was. Ist das alles richtig? Du musst dich ein bisschen zum Denken bewegen. Und das schaffst du nicht, wenn du kein Tor erziehst. Und das Einzige, was man den Kölnern wirklich vorwerfen kann und muss, ist, die haben kein Tor erzielt und kein Tor zum richtigen Zeitpunkt erzielt.
Plus natürlich darf man auch nicht vergessen, dass denen ja jetzt peu à peu in den Playoffs die Spieler weggefallen sind und zwar am Stück hintereinander mit langen, schwerwiegenden Verletzungen. Das ist dann natürlich auch nicht aufzufangen gegen so eine Maschinerie, wie Mannheim da kommt.
Ja, die Tiefe definitiv noch. Ich meine, allein Oblinger, Uvira, die torgefährlich sind, die auf dem Körper spielen können. Ja. Und die zwei, die waren ja länger schon raus, um die mir vorne wegzunehmen. Da hat es ja noch mehrere gegeben, die bei Köln gefehlt haben.
Schütz ist dann, hier noch ausgefallen. Ja. Corey Potter hat gar nicht gespielt. Richtig. Alex Sulze hat gar nicht gespielt. Ein Pinizzotto ist schon seit längerem raus gewesen. Maler Müller hat die ganze Saison nicht gespielt. Ja.
Das ist dann irgendwann auch ein Kraftfaktor natürlich. Und die Kölner sind auch über 7 Spiele gekommen, wo davor schon Kraft lassen haben im Viertelfinale. Mhm. Und ich habe es davor gesagt gehabt, Mannheim ist ganz klar Favorit gewesen in dieser Halbfinalserie. Das ist keine Frage. Ich finde es 4-0 aus Kölner Sicht nur sehr hart, weil sie eigentlich, das spiegelt nicht wieder, dass sie auch in der Serie wirklich Phasen hatten, wo sie besser waren, kurze Phasen, wo sie besser waren, aber ebenbürtig auch waren. Und wenn wir das erste Spiel anschauen, nach 43 Sekunden schießt der Mannheim ein Tor.
Ja.
Ja? Und danach... Ja, es war über weite Strecken ausgeglichen, hat Mannheim nicht sein Spiel zeigen können, weil Köln das gut verstanden hat, wegzunehmen, hatten ihre Chancen, haben es aber nicht reingebracht, sie sind nicht rankommen. Und damit geht auch das erste Spiel dann 1-0 aus und dann wird es halt immer zäher und immer schwieriger, wirklich dann auf der einen Seite zum Torerfolg zu kommen, auf der anderen Seite dann auch wirklich ein Spiel zu gewinnen, was dann natürlich noch...
Ja, auch nicht zum Tor zu Erfolg zu kommen über Special Teams. Ne? Also ich glaube, sie haben ein Tor jetzt im Powerplay geschossen, das war ja jetzt hinten raus nochmal und vorher über die 19, 20 Versuche hat das auch nicht funktioniert. Das ist ja dann irgendwann auch so eine Glaubensfrage, ne? Dass du dann auch nicht mehr daran glaubst, das nochmal irgendwie drehen zu können.
Ja, und du hattest, wir waren am Sonntag in Mannheim, Sesch, auch zu Spiel 3 und da hat es ja auch so, da war ja 20, 25 Minuten war Köln... Die bessere Mannschaft, die hatten Chancen ohne Ende. Die müssen eigentlich 2-3-0 führen nach dem ersten Drittel oder könnten. Da hatte Mannheim tatsächlich nicht viel. Und dann kommt halt dieser Zeitpunkt, in dem Mannheim in der 29. oder 30. Minute dann das 1-0 macht. Und dann hast du aber tatsächlich auch das Gefühl, okay, jetzt fällt dieses Tor für Mannheim und dann ist es eigentlich auch schon vorbei, weil du weißt, was die da vorher weggeschmissen haben und nicht geholt haben. Ja, wie sollen sie das jetzt mit Rückstand auch noch wieder aufholen?
Ja, und dann kam ja auch noch der Faktor Depré hinzu, der die Matchstrafe bekommen hat. Ja. Gut, dann glaube ich 7 Minuten hatten sie Unterzahl.
Zwar diese, nichts kassiert,
genau, aber... Genau, sie haben sie gekillt sogar alle, aber auch das ist ja irgendwann eine Energiefrage. Ne? Ja.
Genau, und dann geht es immer in die Kraftrichtung. Und obwohl sie auch gestern, also am Dienstag beim vierten Spiel, wieder alles versucht haben, sie haben wirklich gute Möglichkeiten gehabt. Ich erinnere mich im ersten Drittel, ich glaube, es war Mo Müller vorm Tor, der da einen abfälscht, ganz allein, schöner Pass rein, der es geschafft hat, da durchzubrechen, allein vorm Tor zu sein. Aber dann macht halt Endras die Tür zu. Und das ist halt auch ein Faktor gewesen. Ich finde insgesamt, Weslau hat mir dieses Jahr nicht so gut gefallen. Der war nicht so stabil, wie Köln ihn vielleicht gebraucht hätte. Es ist nicht nur am Weslau gelegen, keine Frage. Aber um gegen Mannheim zu bestehen, brauchst du einen Torhüter, der hervorragend ist, der Spiele alleine letztendlich hält. Ähnlich wie in der Serie jetzt Roar bei Augsburg. Ja. Und das hat Weslau zusätzlich... War das nicht der Faktor? Er war noch krank auch dazwischen drin.
Ist genau, ausgefallen. Die ersten 2 Spiele nicht gespielt im Halbfinale.
Genau. Und insgesamt einfach diese ganze Kombi, die Tore nicht zu erzielen zum richtigen Zeitpunkt, dann Mannheim mit dieser, auch mit diesem Wissen, wenn wir 40 Minuten kein Tor schießen, aber mit diesem Selbstvertrauen über die Hauptrunde hinweg, keine Sorge, wir schießen unsere Tore schon, dass sie wirklich im Kopf haben, alle 4 Reihen, dann Wege zu finden, sei es in Überzahl, sei es sonst irgendwo, dann wirklich tolle Tore zu schießen, super Schüsse anzubringen und dann zum richtigen Zeitpunkt halt nochmal einen draufzusetzen. Das bricht irgendwann dann eine Mannschaft, die eben, wie du es schon angesprochen hast, aus unterschiedlichen Gründen Kräfte gelassen hat.
Was Köln aber, glaube ich, geschafft hat, wieder mehr auch sich insgesamt mit den Fans zusammenzubringen. Ich glaube, diese Symbiose hat dieses Jahr in dieser Saison deutlich besser funktioniert. Dafür sind sie ja so ein bisschen angetreten. Sie wollten ja irgendwie leidenschaftlicher spielen, mit mehr Stolz sozusagen im Team für Köln, für die Haie. Ich glaube, das ist als Message angekommen. So habe ich das jetzt auch empfunden bei den Spielen von den Fans und jetzt auch zuletzt, als es jetzt in Köln natürlich dann Schluss war.
Ja, man wollte einen Kölner Weg gehen, muss man sagen. Dazu hat man allerdings auch Dreisaitl als Kölner Trainer entlassen, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, ich bin gespannt, wo es für Köln nächstes Jahr weitergeht, weil ich glaube, die Mannschaft ist schon eine Mannschaft, die sich auch weiterentwickeln muss. Also in der Mannschaft selbst, es wird interessant sein, wie es auf der Trainerposition weitergeht. Ja. Aber ich glaube auch da, dass
weil
die Mannschaft...
Weil Lacroix ja aufhört, dann...
Ja, zumindest ist es so
vereinbart
kommuniziert, ja. Genau, kommuniziert worden.
Ich glaube aber, dass man da jetzt reinkommt, weil da, die hatten ja viele langfristige Verträge und ich glaube, in die Mannschaft kommst du jetzt rein, da kannst du arbeiten an der Mannschaft.
Genau, man hat ja schon vor dieser Saison gearbeitet dran, an diesem Kader, hat da vieles bewegt und geht da in eine Richtung, die, glaube ich, modern ist, vom Eishockey her. Das Eishockey ist, das man heutzutage spielt, das ist einfach jünger geworden, das muss man ganz klar sagen. Auf der einen Seite, weil es schneller geworden ist, das sieht man in vielen Sportarten übrigens so, das ist im Fußball auch so, wenn man schaut, wo die Sportart hingeht, ist athletischer einfach. Und dementsprechend glaube ich, dass sich Köln da auch nochmal weiterentwickeln wird.
In Köln können wir, glaube ich, sagen, Freddy Tiffels Hockey. Der steht so für dieses Hockey.
Das ist gut auf den Punkt gebracht, ja, von der Art und Weise.
Ein Punkt vielleicht noch zu dieser Serie. Vorteil Mannheim, Pause im Verhältnis zur anderen Serie, die sich da noch betteln. Mal gucken, wie lang.
Ja, also man hat es, glaube ich, gesehen im ersten Spiel, du hast es angesprochen, Mannheim gegen Köln, auch da hatten sie eine relativ lange Pause. Sie haben sich mit diesem Rhythmus am Anfang schon schwer getan.
Also der Viertelfinal, das haben wir jetzt auch durchgekaut, der war für alle Mannschaften schwer, dieser Rhythmus im Viertelfinal.
So, jetzt ist es natürlich so, auf der einen Seite, du kannst ja Kraft holen, du weißt, bist mit einem 4-0 durch, du gehst mit einem großen Selbstvertrauen rein und es kommt ein Gegner, der sich momentan München-Augsburg wirklich zermürbt. Das muss man ganz klar sagen. Die haben jetzt in diesen drei Spielen, also wir fahren jetzt dann gleich zu Augsburg gegen München, in diesen drei Spielen haben sie 264 Minuten gespielt. Also es sind 4,5 Spiele.
Plus 84 Minuten.
Ja.
Haben die jetzt schon draufgelegt.
Ja. Also da kommt jemand daher, egal wer es ist, der wird schon Kraft gelassen haben, das kann man sagen. Und das wird nochmal ein Faktor sein, mal schauen, wie lange die Serie geht, der vielleicht nochmal zusätzlich auch für Mannheim sprechen wird.
Aber dann lass uns direkt mit der Serie weitermachen, wo wir eh schon gerade so reingeschlittert sind. Das ist ein Faktor. Vielleicht reden wir irgendwann, je nachdem, wie viele Spiele noch gespielt werden, über die längste Gesamtspielzeit einer Serie überhaupt. Könnte sein.
Wie lang ist die?
Ja, jetzt ist es ja auf jeden Fall schon mal so, dass sie das sechstlängste und das achtlängste Spiel in der DL-Historie gespielt haben. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Auf der anderen Seite, Basti, zum ersten Mal ganz ungewohnte Situation für den Meister München in den letzten drei Jahren. Zum ersten Mal liegen sie in der Serie 2-1 zurück. Das kennt man ja so gar nicht unter Don Jackson. Ist das etwas, mit dem die Mannschaft auch erstmal klarkommen muss, der Coach vielleicht klarkommen muss, weil Spiel 3 haben sie in dem Sinne halt noch nie verloren?
Ja, ich glaube, aber 1-2 zurückliegen ist ja jetzt in der Serie kein großes Ding und ich glaube schon, die sind ja... Also die können ja Playoffs, die kennen Playoffs und ich glaube mit einem 1-2 Rückstand, da machen die sich jetzt keine großen Gedanken in München, sondern denken sich, ja, ist jetzt so. Es war ja auch immer dann nur ein Tor, dass
aber meistens nicht, dass da schon jemand so ein bisschen im Kopf drin ist in München zum ersten Mal.
Augsburg ist da sicher im Kopf drin. Ich glaube, was ein Wahnsinns-Ding ist, was vielleicht in dieser Serie sogar einen Ausschlag machen kann, dass München ja praktisch kein Heimspiel hat. Die spielen ja jedes Spiel auswärts, weil was die Augsburger Fans in München machen, das halbe Stadion ist voll von Augsburgern, die machen dort Radau und Krach. Das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, sowas geht dir so ein bisschen als Spieler auch unter die Haut, wenn du merkst, ey, wir rennen da immer noch auch gegen eine Lautstärkewand oder gegen eine Level an, dass wir vielleicht so nicht gewohnt sind. Und du schießt halt keine Tore. Und das bringt dich, glaube ich, irgendwann zum Denken. Du hast gute Chancen, aber du kommst am derzeitigen Playoff-König im Tor von Augsburg nicht vorbei.
Ja. Ich glaube auch, die Euphorie hat sich auf die Mannschaft von Augsburg übertragen, die in Augsburg insgesamt in der ganzen Stadt bei den Fans herrscht, in den Stadien herrscht. Die haben die wirklich aufgesaugt und obwohl sie, wenn man sich das mal anschaut, wie viel Spielzeit auf dem Eis manche Spieler bei Augsburg wegrobben momentan. Das ist wirklich unglaublich, wie viel Eiszeit die haben. Sie finden immer noch Wege, weiterhin Energie aufs Eis zu bekommen. Und das beste Beispiel, du hast gerade angesprochen, ist Rohr im Tor. Wenn man sich nur das letzte Spiel anschaut, das dritte, letztendlich 71 Schüsse auf sein Tor, 70 davon hat er gehalten.
Ja.
Also das ist momentan natürlich der mit dem größten Kreuz da hinten drin steht und da, wo München Probleme hat, ihn zu überwinden momentan.
Und man fragt sich ja mittlerweile tatsächlich, wo soll das Ganze noch hingehen mit dieser Euphorie in Augsburg? Jetzt sind die seit gestern, seit dem Mannheimer Finaleinzug auch noch für die Champions Hockey League nächstes Jahr qualifiziert. Ja, also Playoff City hebt ja da jetzt auch noch in Richtung Europa ab. Wo soll das Ganze hin? Wo soll sich das zentrieren? Wo soll das alles raus?
Das ist natürlich vielleicht... jetzt übertrieben gesagt, sogar ein kleiner Vorteil für München wieder, um zurückzukommen, weil wenn sie mal jetzt in Augsburg reinkommen würden, sie haben schon eine dominante Spielweise, sie haben den Puck öfter, sie haben mehr Spielanteile davon, sie haben mehr Schüsse, das muss man klar anerkennen, sie treffen nicht, sie haben ein großes Problem bei den Torschützen momentan. Die ersten drei Tore hat Vogts erzielt, die anderen drei Tore hat Mitchell erzielt, also es gibt nur zwei, die in dieser Serie bisher die Tore erzielt haben. Aber wenn sie einmal reinkommen würden und eine 2-0-Führung hätten, da wäre ich sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren würde, ob das umschlägt. Oder ob wirklich dieses zweite Spiel, ob das der Gamechanger war in der kompletten Serie. Weil erinnern wir uns, 27 Sekunden vor Ende ist da in Augsburg das 4-3 von LeBlanc gefallen. Und danach ist ja quasi, du hast ja nichts mehr gehört, daheim am Bildschirm, da war ja alles, da war alles tot.
Alles versunken.
Ja, in ein Geblärr. Und seit dieser Energie, ich meine, die haben die mitgenommen, die Spieler. Also da bin ich gespannt, ob das München einmal schafft, indem sie, sagen wir, schnelles Tor schießt, zweites draufsetzt, dann weiß, hey, wir können auch die Tore erzielen. Und dann kommt vielleicht bei Augsburg der Faktor, boah, ist aber doch schon ganz schön anstrengend gewesen bisher. Ja, der ist bis jetzt nicht da.
Ja.
Das wird die Frage sein.
Ja, wollen wir mal reinhorchen in die Serie.
Reinhorchen?
Ja.
Das ist dein Wort.
Hast du es schon übernommen von Rick?
Horch.
Das habe ich nicht gesagt, mit Horch habe ich nichts zu tun. Habe ich nichts. Skellkrötere ist das.
Schöner Insider.
Genau. Also, wir fragen mal nach bei Conny Abelshauser, der ja leider die Serie von außen zuschauen muss. Warte ich.
Du musst ihn anrufen.
Ja, ich muss die Nummer wählen. Ich dachte, das Telefon macht das über Spracheingabe 0, automatisch.
8, 9, 1.
So, jetzt wählt er. Mal gucken. 13 Uhr. Boah, das müsste fast auf die Sekunde sein.
Servus.
Conny, hier ist die Eishockey-Show. Sascha, Rick. Und Basti, grüß
servus,
dich.
Servus, Conny.
Ja, servus.
Wie geht's dir?
Wo stören wir gerade?
Ja.
Wo stören wir gerade?
Ich mach mir gerade noch schnell einen Kaffee. Ich hab mal gewarnt, ich hab noch einen Minuten.
Schaffst du es nebenher zum Telefonieren, Kaffee machen? Das geht, oder?
Ja, ich hoffe nur, dass ich es schaffe, dass ich von der Kaffeemaschine bis zur Couch auf einem Bein hoppeln, ohne dass ich was verschützt schaffe.
Du, wenn du dafür jetzt noch eine Minute, wenn du noch eine Minute brauchst, dann nimm dir die Auszeit.
Wir geben dir die auch, ja. Conny.
Genau.
Ja, ich meine, das ist so oder so ein einfaches Vorhaben.
Aber erklär mal ganz kurz, damit alle wissen, was los ist. Du bist momentan auf Krücken unterwegs, du bist operiert worden, du wirst ausfallen bis zum Ende der Saison, korrekt?
Ja.
Was ist passiert?
Ja, im Spiel 5 gegen Berlin daheim, habe ich mir zwischen einem Shepard und der Scheibe gestellt, während der Justin Schack die Scheibe geholt hat. Und dann ist er irgendwie ganz unglücklich hinten in mein Knie reingefallen und gerade als ich so ein bisschen die Bewegung rausgemacht habe. Und ja, hat mir da ein bisschen das Knie vertraut und ja, schon war es zu spät.
Bist du auch da operiert worden, hast aber im Krankenhaus, so wie ich gehört habe, schönen Besuch bekommen.
Ja, also es war eigentlich eine ganz interessante Zeit im Krankenhaus. Ja, geilen Besuch gekriegt von ein paar Spielern, von den 60er Löwen. Haben wir ein Trikot mitgebracht. Ja. So, habe ich ja ganz interessante Zimmerkollegen gehabt. War so ein Vierbettzimmer. Einer davon war sogar Mr. Germany 1968.
Den hast du aber ausgestochen, oder?
Moment mal, 1968 Miss Germany.
Mr. Germany.
Okay. Wie schaut er jetzt aus?
Ja, ziemlich alt und gebrechlich. Der hat ein neues Knie gekriegt. Aber er hat ein Fotoalbum dabei gehabt mit den Brüdern, die hat er mir gesagt. Und die Schwestern natürlich auch.
Wer war noch dabei? War das der einzige interessant oder hast du noch jemand dabei gehabt?
Nein, die waren ganz interessant. Dem einen habe ich jetzt sagen müssen, wenn man einen Anruf annimmt auf dem Handy, weil der extra für den Krankenhausbesuch ein Handy gekriegt hat. Also ja, war nicht ganz einfach. Die haben mal 15 Mal angerufen und er hat nicht gewusst, wie er das Handy annimmt, weil er so ein Touchscreen gehabt hat und mit dem ist er nicht zurechtgekommen. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich ihm seine Mailbox ausstellen kann, weil seine ganze Familie immer sagt, dass nur die Mailbox hier geht. Und dann habe ich ihm halt erklärt, dass das nicht an der Mailbox liegt, sondern einfach so liegt, dass er den Anruf nicht annimmt. Und die halt nach 2 Minuten klingeln halt zur Mailbox dann weitergeleitet werden.
Ich habe ja auch oft viele Telekommunikationsprobleme. Kann ich die da in Zukunft mieten? Kannst du mir das eins aus Technik-Supervisor einrichten, mein iPhone und sowas alles?
Ich bin da leider eigentlich auch ganz schlecht.
Aber so ist man im Krankenhaus wenigstens beschäftigt, Conny, oder?
Ja, genau. Aber bei mir in der Wohnung gehen zum Beispiel die Fernseher alle noch nicht, weil seitdem das Signal umgestellt worden ist, habe ich es noch nicht geschafft, den Fernseher umzuschalten.
So, wie ist das jetzt für dich? Was musst du jetzt machen? Wann kannst du loslegen, auch was Reha und so betrifft? Wie ist da so der Ablauf mal kurz?
Ja, also ich bin jetzt eigentlich schon die ganze Zeit eigentlich immer im Stadion, auch wenn die Jungs Training haben. Ja, unser Physio ist dann da, dann kann ich die Reha so ein bisschen mit denen machen. Ja, aber im Moment ist eigentlich auch so ein bisschen Lymphdrainage und einfach ein bisschen bewegen, dass es nicht zu steif wird. Mehr ist eigentlich im Moment nicht drin. Aber es geht dann ganz gut, wenn die anderen alle auf dem Eis sind. Ja, haben unsere Physio ja ein bisschen Zeit. Und da kriege ich uns der Jason dann meistens ein bisschen ein Reha-Programm. Und dann habe ich dann auch Zeit noch mit den Jungs zum Ratschen, dann fühle ich mich nicht ganz so ausgeschlossen. Und so ist man dann doch immer mit dabei.
Conny, und mit dabei auch in dieser sehr emotionalen Playoff-Serie, in diesem Halbfinale jetzt gegen Augsburg. Wir waren jetzt gerade schon mal thematisch so ein bisschen mit dabei. Wie ist das für dich? Wir stellen so fest, dass diese Stimmung, die Augsburg, diese Atmosphäre, die dort im Stadion herrscht, mittlerweile auch bei euch im Stadion, das ist schon eine, die Augsburg trägt. Hast du das Gefühl auch von außen beim Zuschauen?
Ja, ich meine, man hört es halt einfach deutlich. Ja, aber ja, ich finde generell, wir Spiele finden einfach eine geile Atmosphäre immer super. Also ob die jetzt von den gegnerischen Fans kommt oder von unseren eigenen, es macht es einfach nur mal ganz was Besonderes und es ist halt einfach ein richtiges Derby und das spürt man auch. Und ja, das macht halt die Serie einfach nur viel, viel cooler und viel interessanter für alle.
Wo steht die Serie aus deiner Sicht? Was hast du bisher wahrgenommen, während wir jetzt sprechen? Wir sind ja mehr oder weniger gleich auf dem Weg zu Spiel 4. Aktuell 2-1 die Führung für die Panther. Wo steht die Serie? Was hast du wahrgenommen?
Ja, ich meine, im Endeffekt kann man uns eigentlich nicht viel vorwerfen. In allen drei Spielen hat die Leistung eigentlich gestimmt. Man hat sich sehr viele, sehr gute Chancen erarbeitet, aber die hat leider nicht genutzt. Und so waren halt die Spiele immer knapp und dann kann halt einfach auch Ort vor das entscheiden. Und Augsburg kämpft wahnsinnig. Ja, man sieht richtig die Leidenschaft in der Mannschaft. Und die schaffen das halt wirklich auch, aus ihren wenigen Chancen das Maximale rauszuholen. Und haben sie jetzt so halt auch einfach zwei Spiele erkämpft. Ja, aber im Großen und Ganzen, ja, bis jetzt 2-1. Also da ist noch gar kein Grund, jetzt da ein bisschen in Panik zu verfallen. Es wäre ja schlimmer, wenn man sagt, man hat zwei Spiele verloren, weil man nicht gut war oder weil man keine Chancen oder Möglichkeiten gehabt hätte, die Spiel zu gewinnen. Aber die waren ja da, man hat es nur nicht genutzt. Und ja, irgendwann müssen die Scheiben schon wieder reinfallen. Ich glaube, da, ja, wenn man so weiterspielt, dann kommt es auf jeden Fall.
Du hast es gerade angesprochen, ihr habt ja relativ viele Erfolge gefeiert. Da habt ihr auch dementsprechend viel Selbstvertrauen, wenn man 2-1 mal hinten ist in der Serie, das auch wieder zu drehen, oder? Merkst du das auch in der Kabine, dass die Jungs da jetzt nicht nervös sind?
Ja, das sieht man auf jeden Fall. Es wird immer nur rumgespaßt. Die Stimmung ist gut. Also da ist noch kein Hauch von Panik in der Kabine, auch bei den Trainern nicht. Ja, jeder weiß, was zum Tor ist. Und wie gesagt, die Spiele waren ja gut. Es war jetzt nicht so, dass du sagst, es ist nichts zusammengegangen und du hast kein Selbstvertrauen, weil es so nichts zusammengeht. Es ist wirklich eigentlich nur der Abschluss und wirklich, ja, das letzte bisschen, das die Scheibe über die Torlinie bringt. Und da kannst du halt einfach mal ein Spiel, wo der Knoten platzt, wo mal ein paar Scheiben reinrutschen, schon ausreichen, um wirklich allen wieder das Selbstvertrauen zu geben.
Aber dieses letzte bisschen, da steht ja immer einer dazwischen, Conny, im Moment in diesen drei Spielen, der heißt Olivier Roy von Augsburg, der Torhüter. Siehst du den auch so außergewöhnlich?
Ja, ich meine, was der jedes Spiel Schüsse kriegt und abwehrt, ist schon eine beachtliche Leistung. Also vor dem muss man wirklich seinen Hut ziehen. Aber ja, das muss er auch erst einmal über die ganze Serie durchziehen. Ich bin mir sicher, dass wenn der da jetzt früher 50, 60 Schüsse von uns kriegt und es nicht nur so halbe Schlenzer vor der roten Linie sind, sondern wirklich große Torschancen, dass er das erst einmal durchstehen muss über eine ganze Serie. Der hat zwar jetzt über drei Spiele gut gemacht und klar, das baut ihm natürlich auch auf, dass das so gut funktioniert und dass er seiner Mannschaft da jetzt zwei Siege geholt hat. Aber ja, wenn bei uns der Knoten platzt, dann wird es ja ganz schwierig für ihn.
Also Motto München heißt Weichschießen.
Ja, also müde geschossen müsste, hat man ja mittlerweile fast schon. Ich habe die Statistik nicht genau im Kopf, aber in den 3 Spiele werden mit Sicherheit schon über 120, 130 Schüsse aufs Tor, wird der schon gerettet haben.
Allein letztes Spiel, Conny, hat er 71 Schüsse bekommen, 70 hat er gehalten.
Ja, also das ist ja, das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung, aber irgendwann wäre er schon einbrechen, hoffe ich.
Ich habe das trotzdem auch schon mal vorhin angesprochen, würde da bei dir auch gerne noch nachhaken. Die Mannschaft hat ja trotzdem zum ersten Mal so dieses Gefühl, wir müssen mal zurückschlagen, weil wir bisher in den Meisterjahren eben in der Serie nicht zurückgelegen haben, auch wenn es nur, wie du eben schon gesagt hast, an 1-2 ist.
Ja, aber ich glaube, wir waren auch schon mal 1-0 hinten in der Serie, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das stimmt.
Also, ja, ich meine, das ist jetzt eins, du gewinnst halt und dann ist es wieder ausgeglichen. Ja, aber da haben wir dann auch die Erfahrung und wirklich, ja, dass die Spieler wissen, das ist jetzt ein Spiel. Klar, braucht man jetzt nicht alles schön reden, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Und vor allem, weil die Spiele ja gut waren, braucht man jetzt auch nicht auf einmal alles über den Haufen schmeißen und das versuchen, alles neu zu erfinden, sondern wirklich an dem System und an der Spielweise, die uns über Jahre hinweg so erfolgreich gemacht hat, einfach festzuhalten und einfach, ja, so glauben, dass der Plan eventuell, also am Ende dann auch aufgeht. Und das hat er bis jetzt immer. Und deswegen ist da kein Zweifel, dass das jetzt anders ist.
Ja, jetzt hast 3 Spiele hat es bisher gegeben in dieser Serie. Insgesamt hat es 2 Overtime gegeben. Über 260 Minuten wurden gespielt. Wenn du so mal ahnen müsstest, wie sich die Serie entwickelt, wie würdest du sagen, geht es so eng weiter oder wird sich da vom Gefühl her von dir da irgendwie was ändern?
Ja, also ich glaube schon, dass das weiterhin relativ eng wird. Ob das jetzt nur 2-mal in doppelte oder dreifache Overtime geht, weiß jetzt nicht, aber die Spiele unter der Saison sind ja auch meistens nur mit 1 oder 2 Tore entschieden worden. Deswegen denke ich ja, dass jetzt weiterhin in der Serie daran auch nicht viel ändern wird. Aber ich hoffe natürlich, dass wir jetzt die nächsten Spiele alle gewinnen.
Cool, Conny. Dann vielleicht ganz kurz zum Abschluss, auch wenn mir jetzt die Eishockey-Fans in den Podcast reinspringen werden. Eine Frage zum Fußball. Wie zufrieden bist du mit der Saison deiner Löwen? Ganz kurz.
Ja, also ich bin sehr zufrieden. ja, jetzt ist mein Moment, 6. im oberen Drittel. Ja, ist zwar sehr eng alles, also man kann da innerhalb von ein paar Spieltagen auch wieder ganz schön weit abrutschen, aber man ist auf jeden Fall mal ganz vom Abstiegskampf eigentlich raus. Wir haben einfach eine gute Truppe, viele lokale Spieler auch einfach, mit denen man sich gut identifizieren kann und ja, ich werde sicher jetzt dann auch bald wieder ein Spiel geben, wo ich Zeit habe, rauszufahren und die Löwen nochmal anzufangen mit dem neuen Trikot, das wir mitgebracht haben.
Ja, genau, das darfst du dann tun. Da wünschen wir dir viel Spaß bei und natürlich alles Gute für die Reha. Aber ich denke, wir sehen uns ja eh in der Serie noch auf dem Eis im Stadion. Ja.
Gute Besserung.
Ja.
Ja.
Danke.
Danke, Conny,
für deine Zeit. Danke, ciao.
Servus. Ciao.
Es läuft so gut mit dem Telefonieren heute. Lass halt noch jemanden anrufen.
Ich habe echt fast niemanden anrufen. Ich habe fast alles verstanden, auch beim Conny.
Ja, stimmt.
Ja, ja.
Du hast Preis, gell? Das machen wir schwer.
Ja.
Ich habe ja auch einen bayerischen Podcast, da wird nur Bayerisch geredet. Die ganze Zeit, da ist der Conny übrigens auch der Koko-Moderator.
Läuft der vor deinem Travel-Podcast oder wann kommt
jetzt
der?
Jetzt hat man Niederbayerisch, jetzt hat man Oberbayerisch drin.
Das müsst ihr einordnen.
Ja? Ja. Und jetzt? Auf was willst du raus?
Sollen wir jetzt nochmal ein bisschen gepflegtes Deutsch auch reinholen vielleicht?
Ja, können wir gerne machen.
Weil ist das nicht eher wir so haben ja noch ein großes Thema. Wir haben
ist das nicht eher dann aber so Ruhrgebiet?
Ja, ja, ne? Ja, genau. Wir haben noch ein großes Thema und das heißt deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.
Jo.
So ist es. Denn die starten diese Woche in die WM-Vorbereitung mit 2 Spielen in Kaufbeuren am Donnerstag und in Garmisch spielen die am Samstag 2-mal gegen die Slowakei. Da hat Toni Söderholm jetzt zum ersten Mal ja so richtig das Sagen, bereitet die Mannschaft auf die WM vor, der neue Bundestrainer. Und die sind schön in Garmisch, haben die, glaube ich, ein ganz schönes Base bekommen jetzt für die Woche.
Fragen wir doch mal, ob es wirklich
schön ist. Fragen wir mal nach, ob es wirklich schön ist.
Komm. Genau, fragen wir bei Dustin Strahlmeier mal nach.
Ob er nur sagen muss, dass es schön ist.
Ja. Die sind in einem der besten Hotels.
Ja, so, dort in Garmisch. Das werden wir direkt mal erfragen, ob es Dustin gefällt.
Bel so. Principe. Ich lese gerade ein Kinderbuch, da kommt das vor.
Ah, okay. Es wählt, es klingelt.
Luigi Picobello.
Der ist, glaube ich, gerade vom Eis erst. Der
ist gerade vom Eis.
Ja, ich. Ja. Schauen wir aber dran.
Die Mobilbox von.
die Mobilbox. Okay, dann stoppen wir das nochmal, dann reden wir kurz noch weiter und warten, bis er das Handy auch eingeschaltet hat.
Aber ja, das sind vielleicht noch in den Katakomben.
Ja, vielleicht ist er noch irgendwo drin.
Das war ein schönes Geräusch.
Deine Eltern haben gerade angerufen, ja.
Gibt es was Spezielles?
Weiß ich nicht, muss ich da mal nachfragen. Aber wir hätten ihn natürlich auch mal kurz in den Podcast reinreden können. Doris und Gerd live in der Eishockey-Show.
So, jetzt ruft das selbst an.
Geht das? Ja, Moment, dann nehme ich das kurz an.
Hallöchen,
grüß dich. Ja, servus, hey. Hier ist die Eishockey-Show. Rick, Basti und Sascha, grüß dich.
Servus, na, alles gut?
Alles schön. Schon. Danke für den Rückruf, das ist natürlich für uns auch wichtig. Wir haben doch keine Flatline, also das heißt, es ist für uns relativ wichtig, dass wir auch Geld hier sparen, weil ansonsten das Tonstudio ja schon so viel Geld kostet.
Ja, macht nichts, ich habe aufgeladen, mein Prepaid-Handy.
Ja. Du, das sind wir, erwischen dich gerade zwischen Eis umziehen und Dusche, oder?
Ja, genau, wir hatten jetzt noch Cooldown gerade und jetzt bin ich eigentlich beziehungsweise mit euch am Quatschen und dann werde ich dann mich danach umziehen, duschen und dann geht's erstmal ins Hotel was essen.
Ab wann geht denn der Tag bei euch in der Nationalmannschaft los, beziehungsweise wann habt ihr euch jetzt getroffen? Ihr seid in Garmisch, das wissen wir. Wann habt ihr euch getroffen? Wie schaut's mit den Trainingseinheiten aus jetzt bei Toni, dem neuen Bundestrainer?
Ja, wir haben uns Montag getroffen, sind dann Montagabend aufs Eis gegangen, haben dann jetzt gestern hatten wir dann ein bisschen strafferes Programm, haben ein bisschen mehr Eiszeit. Und jetzt natürlich, wie man halt so am Anfang erstmal viel Slow und dann hinterher viel auch schon System, dass wir da wirklich gut reinfinden und Mannschaft passt soweit. Haben wir Spaß miteinander, auch wenn das Training anstrengend ist und das ist, denke ich, die Hauptsache erstmal.
Jetzt muss man ja sagen, ihr habt euch im April getroffen, bei dir jetzt und bei ein paar anderen, die dabei sind, ist die Saison schon relativ lang aus, fast einen Monat dazwischen. Kannst du mal kurz erklären, wie man sich da eigentlich fit hält, wie du da Eiszeit bekommst, wie viel Fitness du vielleicht zusätzlich machst?
Ja, das Gute war jetzt natürlich, dass Ilpo auch in Schwenningen geblieben ist in der Zeit und da konnte ich mir ihn sofort greifen und wir waren eben mit noch ein paar Jungs auf dem Eis und haben dann erstmal so einfach relativ viel auf dem Eis Zeit gehabt für uns selber und dann zum Schluss sind wir dann halt einfach auch, ich und Ilpo dann zum Beispiel einfach alleine dann auch mal aufs Eis gegangen und dann natürlich auch die Fahrrad oder ins Gym noch ein bisschen Fahrrad gefahren, dass man da noch einfach die Ausdauer noch mal ein bisschen verbessert in der Zeit, in der Saison. Das ist halt ein bisschen schwierig zu machen und wenn man da dann noch mal ein paar extra Wochen hat, kann man da eigentlich noch mal ein bisschen Gas geben, bevor es dann wieder richtig losgeht.
Also Ilpo Kauhanen, das ist ja auch der Torhüter-Trainer, kurz zur Erklärung. Das heißt, du bist trotzdem eigentlich fast täglich auf dem Eis gewesen oder zumindest fünfmal in der Woche?
Ja, nicht fünfmal, aber meistens von Montag bis Donnerstags oder von Dienstags bis Freitags halten, haben wir halt gesagt, okay, Wochenende machen wir einfach frei. Das war da auch mal Regeneration für uns selber haben.
Worauf liegt, was ist dein Eindruck so insgesamt bei der Mannschaft, die jetzt da ist? Du hast gesagt, Training ist anstrengend. Worauf legt Toni Söderholm am Anfang so Wert? Muss man sich auch immer wieder ein bisschen neu eingrooven, neuer Bundestrainer. Vorher mit Marco Sturm, das hatte man jetzt so alles ein bisschen eingespielt schon in der Art und Weise, wie er sich auf so ein Turnier auch vorbereitet. Wie ist es jetzt in den frühen Anfängen mit Toni und auch für Toni? Was ist so dein Eindruck?
Ist ein super netter Kerl, genau wie Marco. Also ich glaube, da kann man nichts gegen sagen, gegen beide. Und zählt das Eishockey, zählt einfach. Und man merkt schon einfach da auch die Leidenschaft von Toni einfach. Und ja, wir machen die Videos, er sagt uns, worauf er wert ist oder worauf er dann in den bestimmten Übungen einfach, was er da sehen möchte. Und da sind wir uns alle einig, einfach, dass es einfach so gemacht wird dann und dann funktioniert das alles schon.
Du warst ja auch bei Marco letztes Jahr in der WM-Vorbereitung kurz dabei. Weil du jetzt sagst, ihr habt auch Taktik hier schon gemacht, kannst du irgendwas ausmachen, was sich so ein bisschen verändert hat schon oder was sich verändern wird von Marco Sturm jetzt zu Toni Söderholm?
Du, das ist eine gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die sollte man vielleicht gegen Spieler stellen und nicht im Vorwärts.
Naja, aber du bist ja bei den Taktikbesprechungen dabei oder hörst dir nicht zu?
Ja, wir sind halt auch, wir sind da wirklich, muss man sagen, öfters auch mit dem Ilpo schon auf dem Eis, wenn das Ganze losgeht. Und darum, keine Ahnung.
Also ich sage zu euch, halt einfach den Puck und fertig.
Ja, nee, also wir sind da wirklich am Anfang meistens schon mal mit dem Ilpo einfach schon früh auf dem Eis, dass wir uns schon individuell mit ihm warm machen. Und wenn die Jungs dann kommen, dass wir einfach gar nicht mehr diese Zeit brauchen, um warm geschossen zu werden, sondern einfach sagen, okay, jetzt gehen wir Vollgas ins Training, können da durchziehen und ja, dann sind wir, also wirklich die Sachen, das ist natürlich ein anderes System, wie jeder einzelne in seinem Verein spielt. Manchmal ein bisschen näher zu dem System, manchmal natürlich weiter und aber bis jetzt hat sich da eigentlich jeder ganz gut reingefunden.
Dann zu euch Torhütern, Dustin, gibt's da schon so Absprachen auch, wer in der Vorbereitung jetzt in den Spielen, die da anstehen, ein paar Spiele bekommt? Ist das schon abgesprochen?
Ja, also was heißt abgesprochen? Also ist natürlich leistungsbezogen einfach, ne? Und aber was halt gesagt wurde, jeder wird seine Chance kriegen, um sich zu teilen und warten einfach ab,
denke, die ersten Entscheidungen werden jetzt heute Abend mitgeteilt oder morgen früh und dann geht es morgen schon los, direkt für einen von uns.
Genau, morgen ist ja das erste, also am Donnerstag, 11. April, das erste Spiel in Kaufbeuern gegen die Slowakei. Dann kommt noch eins in Garmisch am Samstag zum Abschied. Dann wird erstmal wieder kurz aufgelöst, bevor ihr euch wieder trefft nächste Woche. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft? Wie gut steht ihr schon da jetzt für die Spiele?
Ja, also das ist natürlich, ja, es ist halt so, als ob jemand vor der Saison gefragt hätte, wie es aussieht. Ne? Also natürlich, man kennt die anderen Mannschaften nicht, aber man muss, denkt, gerade in den ersten Spielen sollte man einfach auf sich achten. Einfach gucken, dass man erstmal so wenig Fehler wie möglich macht und einfach auch mit der Mannschaft einfach sich an das System nochmal gewöhnt und jeder seine Aufgabe erfüllt. Und aber so vom Charakter her, also ja, kann man da eigentlich nichts gegen der Mannschaft momentan sagen, darum ist alles so.
Okay, aber Urlaub zum Abschluss hast du noch nicht geplant, hoffe ich. Du bist ein positiver Mensch, oder?
Definitiv, also man kann ja Richtung Ende mal immer planen, aber der Rest schaut man sich dann an und wie gesagt, also ich hab Bock drauf, ich will weiter als hier weiterkommen als letztes Jahr und das ist für mich die Hauptsache, dass ich mich weiterentwickeln kann und dann schauen wir jetzt einfach, was passiert.
Und du schaust dann jetzt am Buffet vorbei, Buffetfräse und dann
Buffetfräse. Ja, das Buffet muss man auf jeden Fall jedes Mal mitnehmen, ja. Das ist schon wichtig.
Ist es gut, das Buffet? Kann's was, das Hotel und das Buffet?
Goldi legt sehr viel Wert auf Essen, deshalb muss die Frage kommen. Dass
also das Hotel ist super, das ist so komplett irgendwie, ich glaube, alles, was man aus Holz da bauen konnte, haben die aus Holz gebaut.
Also, Zirbe.
Sehr cool gemacht und man schläft gut in den Betten, beziehungsweise nach dem Training sowieso und
Da siehst du, dann könnt ihr jetzt so ein bisschen Urlaubsfeeling auch mit ein bisschen Eishockey-Arbeit noch verbinden. Ist doch perfekt in Garmisch.
Definitiv. Super,
dann wünsche ich mir viel. Nur noch das Wetter mitspielen. Dann regnet es
halt hier. Ah, ja. Garmisch regnet es oft. Zu nah schon an die Berge.
Ja, da hängen die Wolken drin. Ja.
Hilft dir, da kannst du dich aufs Zirbenzimmer zurückziehen. Zirbenzimmer zurückziehen. Das musst du erstmal machen. Zirbenzimmer zurückziehen, musst du erstmal machen. Ja.
Was ist das? Stilmittel?
Alliteration.
Oh, ist der gut, Erik. Wahnsinn. Wahnsinn.
Das, aber egal. Dustin, dann danke dir für deine Zeit. Guten Appetit
und alles
danke
Gute.
Euch, also. Jo, perfekt. Euch auch, ja.
Jo, also, ciao.
Danke, ciao. Zirbenzimmer zurückziehen.
Aber Zirbe riecht immer so gut.
Zirbe, ja. Deswegen ist es ja auch, es soll sehr beruhigend sein, gut fürs Herz. Ich habe zum Beispiel unter dem Bett Zirben.
In Österreich gibt es Zirbe. Zirben.
Zirbst unter deinem Bett, so oder was?
Kleinen. Nein, ich habe so Zirbenhobelspäne habe ich da unten drunter.
Das ist was ganz Seltenes.
Wo gehobelt wird?
Oh Gott. Ich habe dir schon zugehört mit deinem Zirbenschnaps, aber der bringt nichts. Aber das Zirben, der Zirbengeruch, der soll sehr gesund sein.
Also. Je nachdem, wie man es sieht. Ja.
Lass uns mal kurz auf den Kader eingehen von der Nationalmannschaft. Ja. Ich finde ihn schon sehr, sehr stark und sehr ausgewogen zusammengestellt. Mhm. Also der Kader, und du darfst nicht vergessen, da können ja noch 20 Spieler, theoretisch fast 20 Spieler noch dazukommen. Also von den 4 Halbfinalisten und von Nordamerika drüben, auch große Namen wie Dreiseitel, Holzer, Cahun.
Rieder.
Die fehlen jetzt alle noch. Und jetzt hat man aber eigentlich einen Kader, wo man auch jüngere Spieler dabei hat, die dieses Jahr, glaube ich, auch in der DL richtig stark gespielt haben, wie zum Beispiel Leon Bergmann, der 20 Tore geschossen hat, Stefan Leubel aus Straubing, 21 Treffer, Elsner hat gut gespielt dieses Jahr, da hat man ganz einen Jungen dabei mit Dominik Bock.
Ja, der in der schwedischen ersten Liga spielt.
Und dazu hast du aber auch Leute wie Pföderl, Nöbels, um ein paar zu nennen, die auch schon Erfahrung haben. Ja, also ich finde den Kader wirklich gut und ich bin sehr gespannt, wie das in den ersten Spielen gegen die Slowaken ausschauen wird.
Ja, und sollten auch alle fit bleiben jetzt in den Playoffs, weiß man nicht, hat der Toni Söderholm echt eine große und gute Auswahl an Spielern dieses Jahr für die WM tatsächlich.
Ja, da muss er harte Entscheidungen treffen.
Ja. Wird auf jeden Fall kommen, vor allem, wie gesagt, im Sturmbereich, wir sind es vorher mal durchgegangen, was da noch zur Verfügung letztendlich steht und was jetzt schon aufgeboten ist und was noch kommen könnte, das ist wirklich, schaut wirklich gut aus für die Weltmeisterschaft dieses Jahr.
Auch ein Sturm.
Genau, Nico Sturm, haben wir auch noch vergessen von drüben, der seine ersten Spiele für Minnesota in der NHL gemacht hat jetzt.
Ja, zwei. Der wird wahrscheinlich, schätze ich mal, wenn das alles geklärt ist, weil da ist, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt wage ich mich auf dünnes Eis, jetzt habe ich es aber schon angefangen.
Wie so häufig in deinem Leben.
Das wollen wir gerne.
Mit dem Vertrag ist das natürlich noch nicht ganz geklärt.
Also erste Bein ist eingebrochen, was?
Wie der Vertrag ausschaut, um wegen auch für die Versicherung zu schauen und so weiter, aber das wird alles geklärt. Das ist auf jeden Fall einer der Spieler, die noch dazukommen könnten.
Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wo er noch keinen Vertrag unterschrieben hatte. Ne? Das ist eine andere Situation dann.
Ja, das ich kann ich nicht genau beurteilen eben. Deswegen.
Ja, und wenn wir uns wirklich zurückerinnern, die Nico Sturm hatte auch Marco Sturm letztes Jahr schon mal angesprochen, hat gesagt, das ist auch ein sehr interessanter Spieler, da dann noch nur im College gespielt, jetzt eben vom College nochmal hochgekommen, NHL schon gespielt. Höchst interessant, was sich für die Nationalmannschaft tatsächlich tun kann.
Also spannend insgesamt. Wir freuen uns auf den Deutschen Eishockeybund. Es startet, wie gesagt, Donnerstag mit der Partie in Kaufbeuren gegen die Slowakei, gegen die man zweimal spielt. Dann am Samstag auch noch. Ist auch das erste Spiel auf jeden Fall schon mal ausverkauft, habe ich gelesen. Ist ja schon mal herrlich. Gute Stimmung für die Jungs. Dann geht es noch zweimal gegen Österreich und
Tschechien. Spielen die auch noch
zweimal? Genau, Tschechien. Und auch noch zum Abschluss am 7. Mai, glaube ich, dann kurz vor der WM nochmal in Mannheim gegen die USA. Genau.
So ist es. Ja. Das Ganze gibt es natürlich zu sehen bei Magenta Sport und bei Sport 1.
Genau.
Also auch da. Während den Playoffs eigentlich Eishockey satt.
Save the best for last, würde ich sagen.
Wir waren schon wieder so journalistisch sauber unterwegs, analytisch. Das ist
echt bedenklich mittlerweile.
Das ist wirklich wie so ein Podcast, wie man sich so
nerdig so. Wie wir es uns eigentlich nicht vorgestellt haben.
Was, die kriegen
wir. Wir haben festgestellt, also wir nehmen was Wichtiges mit, dass der Conny Arbeitshauser, da könnte man schon fast zum Namen wieder kommen, Technik-Supervisor ist.
Ja.
Hospital Technical Supervisor.
Ja. Da können wir uns überlegen, ob wir in die Richtung weitergehen.
Basti, willst du noch einen kurzen Rundflug machen?
Machen wir noch einen Rundflug durch Europa, weil
ich unterbreche den immer mit so einem Jingle
bitte ab sofort.
Bastis Roundup.
Ja, es tut sich ja einiges in den Playoffs, überhaupt in Europa derzeit in den Ligen. Die NHL startet jetzt dann erst in die Playoffs, aber die KHL ist zum Beispiel schon relativ weit. Da gab es Halbfinale 6, da hat Omsk in der 110. Minute Spiel 6 gewonnen durch Alexei Bondarev, der nach 2,5 Jahren mal wieder ein Tor geschossen hat. Und es war das entscheidende 1:0, das Omsk ins Finale hieft. Das ist schon eine coole Geschichte.
Ja, muss ich die Highlights für seine Karriere aufbewahren, hat manchmal. Ja.
Buff. Dann gab es ein großes Spiel in der Eastern Conference der KHL. Auch dort ging es um den Einzug ins Finale, um den Gagarin Cup. ZSKA Moskau St. Petersburg kriegt. Das ist schon eine große Serie.
Natürlich. Das ist eigentlich die Serie schlechthin. Und ich lese, ja, wird eigentlich erwartet, dass St. Petersburg da gewinnt. Aber Basti, das war wieder.
Jedes Jahr verlieren sie wieder, genau. Spiel 7 verloren gegen ZSKA, die damit im Finale. Weil wir beim DB schon waren. Das Damen-Nationalteam spielt derzeit die WM in Espoo in Finnland und ist dort ins Viertelfinale eingezogen.
Sesch. Ja, einmal.
Haben wir auch einen neuen Trainer, Christian Künast.
Genau,
ist da der neue Damen-Nationaltrainer.
Der Daumentusch.
Ja, ich habe die Taste jetzt so schnell kurz gezündet. Okay.
So. Er hat, muss man sagen, 8 Tasten hier und das überfordert ihn halt dann.
Ja, ich werde mal Conny Arbeitshauser dazu holen. Wahrscheinlich, dass das hier da Technik-Supervising ein bisschen besser funktioniert.
Und wen wir ja immer wieder beobachten und immer noch beobachten, ist Jaromir Jagr. Der spielt ja immer noch.
Ich dachte, du sagst Nikulin.
Ilja? Ja. Ja, der ist ausgeschieden schon.
Ja, ich dachte, beobachten ihn trotzdem.
Ja, noch beobachten irgendwie. Tun wir den trotzdem immer noch. Das weißt du ja auch.
Mit deiner Privatdetektei. Genau. Die du nebenbei betreibst und wo wir auch einen Podcast dazu haben.
Richtig, da haben wir auch einen Detektiv-Podcast.
Ja.
So heißt der richtig. Ja, also, Kladno spielt um den Aufstieg in die erste Liga in Tschechien mit Jaromír Jagr, mit Tomáš Plekanec. Und auch der Österreicher André Lakos ist da in der Mannschaft mit dabei. Das ist eine sehr interessante Mannschaft und die machen sich derzeit tatsächlich auf, in die erste Liga zu spielen. Das heißt, der Jaromír könnte da tatsächlich nochmal aufschlagen nächstes Jahr.
Ich finde es auch verwunderlich, dass der Jagr immer noch den Plekanec sich holt, egal wo der ist, ohne die zwei, die müssen
gemeinsam spielen. Den hat er ja schon bei der WM immer dazugeholt und hat gesagt, nee, der spielt mit mir.
Der spielt mit mir, genau.
Vielleicht ist das sein privater Friseur und keiner weiß es.
Dafür war er zu gut, vielleicht hat er andere Qualitäten.
Nur der kann diese schneiden.
Wir brauchen noch einen Tusch, wir haben noch einen Trainer. In der Schweiz gab es auch Spiel 7 ums Finale im Halbfinale Bern gegen Biel. Am Ende 5:1 für den SC Bern mit dem deutschen Justin Krüger. Der steht damit im Finale gegen den EV Zug.
Und gestern war NHL Lottery, Draft Lottery. War
jetzt kommt auf dünnes Eis.
Ja, nee, wir sagen nur ganz kurz, und da ist es ja so, dass es kurz ausgelost wird, wer da wirklich vorne ist. Und Nummer 1 Pick 2019 werden die New Jersey Devils haben, gefolgt von den New York Rangers. Danach kommen Chicago und dann kommt erst Colorado, Los Angeles, Detroit und die Jungs, die eigentlich relativ weit vorne gestanden sind, beziehungsweise ganz unten in der Tabelle waren.
Wie funktioniert das nochmal mit dieser
Draft-Lotterie? Ja, das kann man schon erklären, bloß da brauchst du einen eigenen Podcast dazu.
Weil den wir übrigens dann auch jetzt anfangen.
Ja. Für nächstes Jahr schon.
Ja.
Den Draft Lottery. Also wird aufgestellt erst nach, wie schlecht du da bist. Dann kriegst du eine Prozentzahl, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du.
Und wieder eingebrochen mit einem
Ball. Den Einser-Pick ziehst. Aber du kannst auch, wie man sieht, mit relativ niedriger Wahrscheinlichkeit weit nach vorne rauschen. So zum Beispiel Chicago, die den dritten Pick geholt haben. 4 ist dann natürlich vergeben, da automatisch.
Wird ordentlich gewürfelt.
Es werden nur die ersten 3 werden ausgewählt. Aber das ist wirklich kompliziert. Das muss auch keiner wissen, um ganz ehrlich zu sein.
Jetzt schließen wir noch mit der DEL2.
Ja, wird auch immer wieder gerne gefordert.
Weil wir ja auch Deckendorf-Freiburg schon hatten.
Haben wir schon?
Abstiegsplay da uns im Greile auch. Dann schließen wir. Vielleicht Frankfurt steht da im Finale. Die haben Dresden besiegt. 4-0 in der Serie. Auch ein Sweep. Und Ravensburg führt gegen Kaufbeuren im DEL2-Halbfinale mit 3-1.
Wie wird es ausgehen?
Wir wissen es nicht. Da müssen wir unsere Detektei vielleicht dann beauftragen, dass die da investigativ recherchieren.
Wir finden das raus. Die 3 Fragezeichen der Eishockeyshow finden das raus. Justus, Peter und Bob.
So, jetzt habe ich es mir alle wieder durchgespielt. Ja. Wollte nur wissen, ob sie auch alle da sind.
Und funktionieren.
Ob sie funktionieren. Alle da sind.
Ja. Super. Ja, da sind wir schon wieder am Ende angelangt, Männer.
Ja. Aber ganz am Ende.
Wir hätten noch so viel zu erzählen.
Spaß dir für Nummer 11.
Was hast du denn zu erzählen noch jetzt?
Na, alles Mögliche hätten wir noch.
Ja, einen Halbsatz darfst du noch sagen.
Nee, komm, jetzt kannst du noch raushauen.
Nee, jetzt sind wir fertig.
Ich finde, du hast schon mehr erzählt, wie du eigentlich weißt.
Wir haben fertig.
Das mache ich immer so.
Komm, Sesh, sag doch mal, dass man uns eigentlich abonnieren kann.
So durchs Leben.
Sag du es doch.
Ja, ich finde, die Leute sollten es abonnieren.
Unseren Podcast?
Ja. Welchen?
Ja, jetzt in erster Linie den Eishockey-Podcast. Für die anderen mache ich dann separat Werbung.
Okay.
Auf anderen Kanälen.
Schalten wir dann.
Also gerne abonnieren.
So ist es.
Und uns gerne folgen bei den Sportfuzzis auf Instagram oder Twitter. Und da gibt es dann auch alle Infos rund um die neue Folge und grundsätzlich um das, was wir so treiben in der Eishockey-Welt.
Genau.
Nicht nur da natürlich.
Jetzt geht es direkt weiter nach Playoff City, nach Augsburg für uns.
So schaut's aus. Das war Folge 10. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Servus.
Tschüss.
Und tschüss. Adieu.
Thanks for listening. Gott.